ARD.
Aber,
unterbrach sich hier der Vorsteher, als sei er im Eifer des Erzählens zu weit gegangen oder als sei es wenigstens möglich, dass er zu weit gegangen sei, langweilt Sie die Geschichte nicht? Nein, sagte K., sie unterhält mich. Darauf der Vorsteher, ich erzähle es Ihnen nicht zur Unterhaltung. Es unterhält mich nur dadurch, sagte K., dass ich einen Einblick in das lächerliche Gewirr bekomme, welches unter Umständen über die Existenz eines Menschen entscheidet.
Sie haben noch keinen Einblick bekommen, sagte Ernst der Vorsteher, und ich kann Ihnen weitererzählen. Von unserer Antwort war natürlich ein Sordini nicht befriedigt. Ich bewundere den Mann, obwohl er für mich eine Qual ist. Er misstraut nämlich jedem, auch wenn er zum Beispiel irgendjemanden bei unzähligen Gelegenheiten als den vertrauenswürdigsten Menschen kennengelernt hat, misstraut er ihm bei der nächsten Gelegenheit, wie wenn er ihn gar nicht kennte. Oder richtiger, wie wenn er ihn als Lumpen kennte. Ich halte das für richtig, ein Beamter muss so vorgehen. Leider kann ich diesen Grundsatz meiner Natur nach nicht befolgen. Sie sehen ja, wie ich Ihnen, einem Fremden, alles offen vorlege. Ich kann eben nicht anders. Sordini dagegen fasste unsere Antwort gegenüber sofort Misstrauen. Es entwickelte sich nun eine große Korrespondenz. Sordini fragte, warum es mir plötzlich eingefallen sei, dass kein Landvermesser berufen werden solle. Ich antwortete, mit Hilfe von Mizis ausgezeichnetem Gedächtnis, dass doch die erste Anregung von Amts wegen ausgegangen sei. Dass es sich um eine andere Abteilung handelte, hatten wir natürlich schon längst vergessen. Sordini dagegen, warum ich diese amtliche Zuschrift erst jetzt erwähne. Ich wiederum, weil ich mich erst jetzt an sie erinnert habe. Sordini, das sei sehr merkwürdig. Ich, das sei gar nicht merkwürdig bei einer so lange sich hinziehenden Angelegenheit. Sordini, es sei doch merkwürdig, denn die Zuschrift, an die ich mich erinnert habe, existiere nicht. Ich, natürlich existiere sie nicht, weil der ganze Akt verloren gegangen sei. Sordini, es müsste aber doch ein Vermerk hinsichtlich jener ersten Zuschrift bestehen, der aber bestehe nicht. Da stockte ich, denn dass in Sordinis Abteilung ein Fehler unterlaufen sei, wagte ich weder zu behaupten noch zu glauben. Sie machen vielleicht, Herr Landvermesser, Sordini in Gedanken den Vorwurf, dass ihn die Rücksicht auf meine Behauptung wenigstens dazu hätte bewegen sollen, sich bei anderen Abteilungen nach der Sache zu erkundigen. Gerade das aber wäre unrichtig gewesen. Ich will nicht, dass an diesem Manne auch nur in Ihren Gedanken ein Makel bleibt. Es ist ein Arbeitsgrundsatz der Behörde, dass mit Fehlermöglichkeiten überhaupt nicht gerechnet wird. Dieser Grundsatz ist berechtigt, durch die vorzügliche Organisation des Ganzen. Und er ist notwendig, wenn äußerste Schnelligkeit der Erledigung erreicht werden soll. Sordini durfte sich also bei anderen Abteilungen gar nicht erkundigen. Übrigens hätten ihm diese Abteilungen gar nicht geantwortet, weil sie gleich gemerkt hätten, dass es sich um Ausforschung einer Fehlermöglichkeit handle. Erlauben Sie, Herr Vorsteher, dass ich Sie mit einer Frage unterbreche, sagte K. Erwähnten Sie nicht früher einmal eine Kontrollbehörde? Die Wirtschaft ist ja nach Ihrer Darstellung eine derartige, dass einem bei der Vorstellung, die Kontrolle könnte ausbleiben, übel wird. Sie sind sehr streng, sagte der Vorsteher. Aber vertausendfachen Sie Ihre Strenge und sie wird noch immer nicht sein, verglichen mit der Strenge, welche die Behörde gegen sich selbst anwendet. Nur ein völlig Fremder kann Ihre Frage stellen. Ob es Kontrollbehörden gibt? Es gibt nur Kontrollbehörden. Freilich, Sie sind nicht dazu bestimmt, Fehler
im groben Wortsinn herauszufinden, denn Fehler kommen ja nicht vor. Und selbst wenn einmal ein Fehler vorkommt, wie in Ihrem Fall, wer darf denn endgültig sagen, dass es ein Fehler ist? Das wäre etwas völlig Neues, rief K. Mir ist es etwas sehr Altes, sagte der Vorsteher. Ich bin nicht viel anders als Sie selbst davon überzeugt, dass ein Fehler vorgekommen ist, und Sordini ist infolge der Verzweiflung darüber schwer erkrankt. Und die ersten Kontrollämter, denen wir die Aufdeckung der Fehlerquelle verdanken, erkennen hier auch den Fehler. Aber wer darf behaupten, dass die zweiten Kontrollämter ebenso urteilen und auch die dritten und weiterhin die anderen?
Mag sein, sagte K. In solche Überlegungen will ich mich doch lieber nicht einmischen. Auch höre ich ja zum ersten Mal von diesen Kontrollämtern und kann sie natürlich noch nicht verstehen. Nur glaube ich, dass hier zweierlei unterschieden werden müsse, nämlich erstens das, was innerhalb der Ämter vorgeht und was dann wieder amtlich so oder so aufgefasst werden kann, und zweitens meine wirkliche Person. Ich, der ich außerhalb der Ämter stehe und dem von den Ämtern eine Beeinträchtigung droht, die so unsinnig wäre, dass ich noch immer an den Ernst der Gefahr nicht glauben kann. Für das Erstere gilt wahrscheinlich das, was Sie, Herr Vorsteher, mit so verblüffender, außerordentlicher Sachkenntnis erzählen. Nur möchte ich aber dann auch ein Wort über mich hören.
»Ich komme auch dazu«, sagte der Vorsteher, »doch könnten Sie es nicht verstehen, wenn ich nicht noch einiges vorausschickte. Schon, dass ich jetzt die Kontrollämter erwähnte, war verfrüht. Ich kehre also zu den Unstimmigkeiten mit Sordini zurück. Wie erwähnt, ließ meine Abwehr allmählich nach. Wenn aber Sordini auch nur den geringsten Vorteil gegenüber irgendjemandem in Händen hat, hat er schon gesiegt. Denn nun erhöht sich noch seine Aufmerksamkeit, Energie, Geistesgegenwart. Und er ist für den Angegriffenen ein schrecklicher, für die Feinde des Angegriffenen ein herrlicher Anblick. Nur weil ich in anderen Fällen auch dies Letztere erlebt habe, kann ich so von ihm erzählen, wie ich es tue. Übrigens ist es mir noch nie gelungen, ihn mit Augen zu sehen. Er kann nicht herunterkommen. Er ist zu sehr mit Arbeit überhäuft. Sein Zimmer ist mir so geschildert worden, dass alle Wände mit Säulen von großen, aufeinander gestapelten Aktenbündeln verdeckt sind. Es sind dies nur Akten, die Sordini gerade in Arbeit hat. Und da immerfort den Bündeln Akten entnommen und eingefügt werden und alles in großer Eile geschieht, stürzen diese Säulen immerfort zusammen. Und gerade dieses fortwährende, kurz aufeinander folgende Krachen ist für Sordinis Arbeitszimmer bezeichnend geworden. Nun ja, Sordini ist ein Arbeiter, und dem kleinsten Fall widmet er die gleiche Sorgfalt wie dem größten. »Sie nennen, Herr Vorsteher«, sagte K., »meinen Fall immer einen der kleinsten, und doch hat er viele Beamte sehr beschäftigt. Und wenn er vielleicht auch anfangs sehr klein war, so ist er doch durch den Eifer von Beamten von Herrn Sordinis Art zu einem großen Fall geworden. Leider, und sehr gegen meinen Willen, denn mein Ehrgeiz geht nicht dahin, große, mich betreffende Aktensäulen entstehen und zusammenkrachen zu lassen, sondern als kleiner Landvermesser bei einem kleinen Zeichentisch ruhig zu arbeiten.« »Nein«, sagte der Vorsteher, »es ist kein großer Fall. In dieser Hinsicht haben Sie keinen Grund zur Klage. Es ist einer der kleinsten Fälle unter den Kleinen. Der Umfang der Arbeit bestimmt nicht den Rang des Falles. Sie sind noch weit entfernt vom Verständnis für die Behörde, wenn Sie das glauben. Aber selbst wenn es auf den Umfang der Arbeit ankäme, wäre Ihr Fall einer der geringsten. Die gewöhnlichen Fälle, also jene ohne sogenannte Fehler, geben noch viel mehr und freilich auch viel ergiebigere Arbeit. Übrigens wissen Sie ja noch gar nichts von der eigentlichen Arbeit, die Ihr Fall verursachte, von der will ich ja erst erzählen.
Zunächst ließ mich nun Sordini aus dem Spiel, aber seine Beamten kamen. Täglich fanden protokollarische Verhöre angesehener Gemeindemitglieder im Herrenhof statt. Die meisten hielten zu mir, nur einige wurden stutzig. Die Frage der Landvermessung geht einem Bauern nahe. Sie witterten irgendwelche geheime Verabredungen und Ungerechtigkeiten, fanden überdies einen Führer, und Sordini musste aus ihren Angaben die Überzeugung gewinnen, dass, wenn ich die Frage im Gemeinderat vorgebracht hätte, nicht alle gegen die Berufung eines Landvermessers gewesen wären. So wurde eine Selbstverständlichkeit, dass nämlich kein Landvermesser nötig ist, immerhin zumindest fragwürdig gemacht. Besonders zeichnete sich hierbei ein gewisser Brunswick aus. Sie kennen ihn wohl nicht. Er ist vielleicht nicht schlecht, aber dumm und fantastisch. Er ist ein Schwager von Lasemann.
»Vom Gerbermeister?« fragte K. und beschrieb den Vollbärtigen, den er bei Lasemann gesehen hatte.
»Ja, das ist er«, sagte der Vorsteher.
»Ich kenne auch seine Frau«, sagte K. ein wenig aufs Geratewohl.
»Das ist möglich«,
sagte der Vorsteher und verstummte. »Sie ist schön«, sagte K., »aber ein wenig bleich und kränklich. Sie stammt wohl aus dem Schloss?« Das war halbfragend gesagt. Der Vorsteher sah auf die Uhr, goss Medizin auf einen Löffel und schluckte sie hastig.
»Sie kennen im Schloss wohl nur die Büroeinrichtungen?« fragte K. grob.
»Ja«, sagte der Vorsteher mit einem ironischen und doch dankbaren Lächeln.
»Sie sind auch das Wichtigste. Und was Brunswick betrifft, wenn wir ihn aus der Gemeinde ausschließen könnten, wären wir fast alle glücklich und Lasemann nicht am wenigsten. Aber damals gewann Brunswick einigen Einfluss. Ein Redner ist er zwar nicht, aber ein Schreier, und auch das genügt manchen. Und so kam es, dass ich gezwungen wurde, die Sache dem Gemeinderate vorzulegen, übrigens zunächst Brunswicks einziger Erfolg. Denn natürlich wollte der Gemeinderat mit großer Mehrheit von einem Landvermesser nichts wissen. Auch das ist nun schon jahrelang her. Aber die ganze Zeit über ist die Sache nicht zur Ruhe gekommen, zum Teil durch die Gewissenhaftigkeit Sordinis, der die Beweggründe sowohl der Majorität als auch der Opposition durch die sorgfältigsten Erhebungen zu erforschen suchte, zum Teil durch die Dummheit und den Ehrgeiz Brunswicks, der verschiedene persönliche Verbindungen mit den Behörden hat, die er mit immer neuen Erfindungen seiner Fantasie in Bewegung brachte. Sordini allerdings ließ sich von Brunswick nicht täuschen. Wie könnte Brunswick Sordini täuschen? Aber eben um sich nicht täuschen zu lassen, waren neue Erhebungen nötig, und noch ehe sie beendigt waren, hatte Brunswick schon wieder etwas Neues ausgedacht. Sehr beweglich ist er ja. Es gehört das zu seiner Dummheit. Und nun komme ich auf eine besondere Eigenschaft unseres behördlichen Apparates zu sprechen. Entsprechend seiner Präzision ist er auch äußerst empfindlich. Wenn eine Angelegenheit sehr lange erwogen worden ist, kann es auch ohne, dass die Erwägungen schon beendet wären, geschehen, dass plötzlich blitzartig an einer unvorhersehbaren und auch später nicht mehr auffindbaren Stelle eine Erledigung hervorkommt, welche die Angelegenheit, wenn auch meistens sehr richtig, so doch immerhin willkürlich abschließt. Es ist, als hätte der behördliche Apparat die Spannung, die jahrelange Aufreizung durch die gleiche, vielleicht an sich geringfügige Angelegenheit nicht mehr ertragen und aus sich selbst heraus ohne Mithilfe der Beamten die Entscheidung getroffen. Natürlich ist kein Wunder geschehen, und gewiss hat irgendein Beamter die Erledigung geschrieben oder eine ungeschriebene Entscheidung getroffen. Jedenfalls aber kann wenigstens von uns aus, von hier aus, ja selbst vom Amt aus, nicht festgestellt werden, welcher Beamte in diesem Fall entschieden hat Und aus welchen Gründen? Erst die Kontrollämter stellen das viel später fest. Wir aber erfahren es nicht mehr. Es würde übrigens dann auch kaum jemanden noch interessieren. Nun sind, wie gesagt, gerade diese Entscheidungen meistens vortrefflich. Störend ist an ihnen nur, dass man, wie es gewöhnlich die Sache mit sich bringt, von diesen Entscheidungen zu spät erfährt und daher inzwischen über längst entschiedene Angelegenheiten noch immer leidenschaftlich berät. Ich weiß nicht, ob in Ihrem Fall eine solche Entscheidung ergangen ist. Manches spricht dafür, manches dagegen. Wenn es aber geschehen wäre, so wäre die Berufung an Sie geschickt worden und Sie hätten die große Reise hierher gemacht. Viel Zeit wäre dabei vergangen und inzwischen hätte noch immer Sordini hier in der gleichen Sache bis zur Erschöpfung gearbeitet, Brunswick intrigiert und ich wäre von beiden gequält worden. Diese Möglichkeit deute ich nur an. Bestimmt aber weiß ich Folgendes. Ein Kontrollamt entdeckte inzwischen, dass aus der Abteilung A vor vielen Jahren an die Gemeinde eine Anfrage wegen eines Landvermessers ergangen sei, ohne dass bisher eine Antwort gekommen wäre. Man fragte neuerlich bei mir an und nun war freilich die ganze Sache aufgeklärt. Die Abteilung A begnügte sich mit meiner Antwort, dass kein Landvermesser nötig sei, und Sordini musste erkennen, dass er in diesem Falle nicht zuständig gewesen war und freilich schuldlos so viele unnütze, nervenzerstörende Arbeit geleistet hatte. Wenn nicht neue Arbeit von allen Seiten sich herangedrängt hätte wie immer und wenn nicht Ihr Fall doch nur ein sehr kleiner Fall gewesen wäre, man kann fast sagen, der kleinste unter den Kleinen, so hätten wir wohl alle aufgeatmet. Ich glaube sogar Sordini selbst. Nur Brunswick grollte, aber das war nur lächerlich. Und nun stellen Sie sich, Herr Landvermesser, meine Enttäuschung vor, als jetzt, nach glücklicher Beendigung der ganzen Angelegenheit, und auch seither ist schon wieder viel Zeit verflossen, plötzlich Sie auftreten und es den Anschein bekommt, als sollte die Sache wieder von vorn beginnen. Dass ich fest entschlossen bin, dies, soweit es an mir liegt, auf keinen Fall zuzulassen. Das werden Sie wohl verstehen? Gewiss, sagte K. Noch besser, aber verstehe ich, dass hier ein entsetzlicher Missbrauch mit mir, vielleicht sogar mit den Gesetzen, getrieben wird. Ich werde mich für meine Person dagegen zu wehren wissen. »Wie wollen Sie das tun?« fragte der Vorsteher. »Das kann ich nicht verraten«, sagte K. »Ich will mich nicht aufdrängen«, sagte der Vorsteher, »nur gebe ich Ihnen zu bedenken, dass Sie in mir, ich will nicht sagen einen Freund, denn wir sind ja völlig Fremde, aber gewissermaßen einen Geschäftsfreund haben. Nur, dass Sie als Landvermesser aufgenommen werden, lasse ich nicht zu. Sonst aber können Sie sich immer mit Vertrauen an mich wenden, freilich in den Grenzen meiner Macht, die nicht groß ist.« »Sie sprechen immer davon«, sagte K., »dass ich als Landvermesser aufgenommen werden soll. Aber ich bin doch schon aufgenommen. Hier ist Klams Brief.« »Klams Brief«, sagte der Vorsteher. »Er ist wertvoll und ehrwürdig durch Klams Unterschrift, die echt zu sein scheint. Sonst aber, doch ich wage es nicht, mich allein dazu zu äußern. Mizi!« rief er, und dann, »aber was macht ihr denn?« Die so lange unbeachteten Gehilfen und Mizi hatten offenbar den gesuchten Akt nicht gefunden, hatten dann alles wieder in den Schrank sperren wollen,
aber es war ihnen wegen der ungeordneten Überfülle der Akten nicht gelungen. Da waren wohl die Gehilfen auf den Gedanken gekommen, den sie jetzt ausführten. Sie hatten den Schrank auf den Boden gelegt, alle Akten hineingestopft, hatten sich dann mit Mizi auf die Schranktüre gesetzt und suchten jetzt so, sie langsam niederzudrücken.
»Der Akt ist also nicht gefunden«, sagte der Vorsteher. »Schade. Aber die Geschichte kennen Sie ja schon. Eigentlich brauchen wir den Akt nicht mehr. Übrigens wird er gewiss noch gefunden werden. Er ist wahrscheinlich beim Lehrer, bei dem noch sehr viele Akten sind. Aber nun komm mit deiner Kerze her, Mizi, und lies mir diesen Brief.«
Mizi kam und sah nun noch grauer und unscheinbarer aus. Als sie auf dem Bettrand saß und sich an den starken, lebenerfüllten Mann drückte, der sie umfasst hielt. Nur ihr kleines Gesicht fiel jetzt im Kerzenlicht auf, mit klaren, strengen, nur durch den Verfall des Alters gemilderten Linien. Kaum hatte sie in den Brief geblickt, faltete sie leicht die Hände. »Von Klamm«, sagte sie. Sie lasen dann gemeinsam den Brief, flüsterten ein wenig miteinander und schließlich, während die Gehilfen gerade »Hurra!« riefen, denn sie hatten endlich die Schranktür zugedrückt und Mizi sah still dankbar zu ihnen hin, sagte der Vorsteher,
»Mizi ist völlig meiner Meinung und nun kann ich es wohl auszusprechen wagen, dieser Brief ist überhaupt keine amtliche Zuschrift, sondern ein Privatbrief. Das ist schon an der Überschrift »Sehr geehrter Herr« deutlich erkennbar. Außerdem ist darin mit keinem Worte gesagt, dass Sie als Landvermesser aufgenommen sind. Es ist vielmehr nur im Allgemeinen von herrschaftlichen Diensten die Rede und auch das ist nicht bindend ausgesprochen, sondern Sie sind nur aufgenommen, wie Sie wissen. Das heißt, die Beweislast dafür, dass Sie aufgenommen sind, ist Ihnen auferlegt. Endlich werden Sie in amtlicher Hinsicht ausschließlich an mich, den Vorsteher, als Ihren nächsten Vorgesetzten verwiesen, der Ihnen alles Nähere mitteilen soll, was ja zum größten Teil schon geschehen ist. Für einen, der amtliche Zuschriften zu lesen versteht und infolgedessen nicht amtliche Briefe noch besser liest, ist das alles überdeutlich. Dass Sie, ein Fremder, das nicht erkennen, wundert mich nicht. Im Ganzen bedeutet der Brief nichts anderes, als dass Klamm persönlich sich um Sie zu kümmern beabsichtigt für den Fall, dass Sie in herrschaftliche Dienste aufgenommen werden.
»Sie deuten, Herr Vorsteher«, sagte K., »den Brief so gut, dass schließlich nichts anderes übrig bleibt als die Unterschrift auf einem leeren Blatt Papier. Merken Sie nicht, wie Sie damit Klamms Namen, den Sie zu achten vorgeben, herabwürdigen?«
»Das ist ein Missverständnis«, sagte der Vorsteher. »Ich verkenne die Bedeutung des Briefes nicht. Ich setze ihn durch meine Auslegung nicht herab, im Gegenteil. Ein Privatbrief Klamms hat natürlich viel mehr Bedeutung als eine amtliche Zuschrift. Nur gerade die Bedeutung, die Sie ihm beilegen, hat er nicht.«
»Kennen Sie Schwarzer?« fragte K.
»Nein«, sagte der Vorsteher. »Du vielleicht, Mizi?«
»Auch nicht.«
»Nein, wir kennen ihn nicht.«
»Das ist merkwürdig«, sagte K. »Er ist der Sohn eines Unterkastellans.«
»Lieber Herr Landvermesser«, sagte der Vorsteher, »wie soll ich denn alle Söhne aller Unterkastellane kennen?«
»Gut«, sagte K., »dann müssen Sie mir also glauben, dass er es ist. Mit diesem Schwarzer hatte ich noch am Tage meiner Ankunft einen ärgerlichen Auftritt. Er erkundigte sich dann telefonisch bei dem Unterkastellan namens Fritz und bekam die Auskunft, dass ich als Landvermesser aufgenommen sei. Wie erklären Sie sich das, Herr Vorsteher?«
»Sehr einfach«, sagte der Vorsteher, »Sie sind eben noch niemals mit unseren Behörden in Berührung gekommen. Alle diese Berührungen sind nur scheinbar. Sie aber halten sie infolge ihrer Unkenntnis der Verhältnisse für wirklich. Und was das Telefon betrifft, Sehen Sie, bei mir, der ich wohl wahrlich genug mit den Behörden zu tun habe, gibt es kein Telefon. In Wirtsstuben und dergleichen, da mag es gute Dienste leisten, so etwa wie ein Musikautomat. Mehr ist es auch nicht. Haben Sie schon einmal hier telefoniert, ja? Nun, also, dann werden Sie mich vielleicht verstehen. Im Schloss funktioniert das Telefon offenbar ausgezeichnet. Wie man mir erzählt hat, wird dort ununterbrochen telefoniert, was natürlich das Arbeiten sehr beschleunigt. Dieses ununterbrochene Telefonieren hören wir in den hiesigen Telefonen als Rauschen und Gesang. Das haben Sie gewiss auch gehört. Nun ist aber dieses Rauschen und dieser Gesang das einzig Richtige und Vertrauenswerte, was uns die hiesigen Telefone übermitteln. Alles andere ist trügerisch. Es gibt keine bestimmte telefonische Verbindung mit dem Schloss. Keine Zentralstelle, welche unsere Anrufe weiterleitet. Wenn man von hier aus im Schloss anruft, läutet es dort bei allen Apparaten der untersten Abteilungen. Oder vielmehr, es würde bei allen Leuten, wenn nicht, wie ich bestimmt weiß, bei fast allen dieses Läutewerk abgestellt wäre. Hier und da aber hat ein übermüdeter Beamter das Bedürfnis, sich ein wenig zu zerstreuen, besonders am Abend oder bei Nacht, und schaltet das Läutewerk ein. Dann bekommen wir Antwort, allerdings eine Antwort, die nichts ist als Scherz. Es ist das ja auch sehr verständlich. Wer darf denn Anspruch erheben, wegen seiner privaten kleinen Sorgen mitten in die wichtigsten und immer rasend vor sich gehenden Arbeiten hineinzuläuten? Ich begreife auch nicht, wie selbst ein Fremder glauben kann, dass, wenn er zum Beispiel Sordini anruft, es auch wirklich Sordini ist, der ihm antwortet. Vielmehr ist es wahrscheinlich ein kleiner Registrator einer ganz anderen Abteilung. Dagegen kann es allerdings in auserlesener Stunde geschehen, dass, wenn man den kleinen Registrator anruft, Sordini selbst die Antwort gibt. Dann freilich ist es besser, man läuft vom Telefon weg, ehe der erste Laut zu hören ist. So habe ich das allerdings nicht angesehen, sagte K. Diese Einzelheiten konnte ich nicht wissen. Viel Vertrauen hatte ich zu diesen telefonischen Gesprächen nicht und war mir immer bewusst, dass nur das wirkliche Bedeutung hat, was man geradezu im Schloss erfährt oder erreicht. Nein, sagte der Vorsteher, an einem Wort sich festhaltend, wirkliche Bedeutung kommt diesen telefonischen Antworten durchaus zu, wie denn nicht? Wie sollte eine Auskunft, die ein Beamter aus dem Schloss gibt, bedeutungslos sein? Ich sagte es schon, gelegentlich des Klammschen Briefes, alle diese Äußerungen haben keine amtliche Bedeutung. Wenn Sie ihnen amtliche Bedeutung zuschreiben, gehen Sie in die Irre. Dagegen ist Ihre private Bedeutung in freundschaftlichem oder feindseligem Sinne sehr groß, meist größer als eine amtliche Bedeutung jemals sein könnte.